SWR 2 Tandem.
Selçuk Karas Lebensgeschichte scheint ein Paradebeispiel für eine gelungene Integration zu sein. Als Kind türkischer Eltern in Deutschland geboren, schaffte er es bis zum erfolgreichen Opernsänger und Filmemacher. Doch seine Autobiografie mit dem Titel »Türke, aber trotzdem intelligent« spricht eine andere Sprache. Sie erzählt von den mehr oder weniger versteckten Rassismen, die sein Leben prägten und ihn antrieben, überall der Beste zu sein. Petra Stahlbus hat sich mit Selçuk Kara unterhalten.
Herr Kara, Sie sind vermutlich der einzige Opernsänger auf der Welt, der nicht aus Leidenschaft für die klassische Musik Opernsänger geworden ist, sondern aus Trotz und Rebellion. Wie kam es dazu?
Ja, das war in der zur Abiturzeit im Musikunterricht. Da haben wir Mozart behandelt. Und ich hatte eine andere Meinung bezüglich einer Mozart-Oper. Es ging um die Entführung aus dem Serail. Und mein Lehrer sagte, ich könne da gar nicht mitreden, weil es nicht meinem Kulturkreis entspricht. Und da sagte ich, dann werde ich eben Opernsänger und bin Opernsänger geworden.
Naja, ganz so einfach, wie das jetzt klingt, Herr Kara, war es am Ende dann doch nicht gewesen. Sie beschreiben in Ihrem Buch ja weitere diskriminierende Erfahrungen auf Ihrem Weg zum Opernsänger. Beispielsweise fragte eine Musikprofessorin bei ihrer Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule, hat der überhaupt Abitur? Und auch hinter Ihrem Buchtitel, Türke aber dennoch intelligent, verbirgt sich doch eine ganz ähnliche Erfahrung, oder?
Das war mein erstes Konzert. Das war ein Hauskonzert bei meiner Klavierprofessorin. Und nach dem Hauskonzert, ich habe die Goldberg-Variation gespielt, stellte sie mich den Professoren und den Gästen vor mit den Worten, das ist Selçuk Kara, er ist Türke, aber trotzdem intelligent, sehr intelligent, sagte sie auch.
Wissen Sie noch, wie Sie sich in der Situation damals gefühlt haben?
Das war eine Assoziationskette. Ich lebe von Assoziationsketten und ich habe sofort an meine Grundschullehrerin gedacht und an ihre Worte, als ich gesagt habe, dass ich der erste Türke sein werde, der in unserer Stadt ans Gymnasium gehen wird. Und dann sagte sie, wie schreibt man Gymnasium, wie schreibt man intelligent? Und ich habe beides falsch geschrieben. Also das war dann so die Assoziation, dass ich musste diesen Weg fast immer als erster Türk oder Türkischstämmiger gehen. Ich bin ja 69 geboren und ich war der Erste, der das Abitur gemacht hat in meiner Stadt. Ich war der erste in Deutschland geborene Türke, Türkischstämmige, der eine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule bestanden hat, für Operngesang, der Erste, der Wagner gesungen hat, den Hagen gesungen hat, als in Deutschland Geborener. Ja, ich bin immer den Weg als Erster gegangen. Keine Ahnung, warum das so sein musste.
Also es scheint ja, dass all diese diskriminierenden Erfahrungen, dass die zu einem ungeheuer starken Antrieb für Sie geworden sind, das allen auch zu zeigen. Sie sagt nochmal in einem Interview, der klassische Türkenkomplex sei das.
Ja, ich habe mich eigentlich nie als Türke gefühlt. Mein Vater hat damit daran gearbeitet, dass ich mich sehr intensiv mit der Türkei identifiziere und ein türkischer Soldat werde. Und die Flagge hat bei uns eine große Rolle gespielt. Und es war ihm alles sehr patriotisch, eigentlich ein bisschen mehr sogar. Und das ging nicht darum, dass der Türke es beweisen wollte, den Deutschen, sondern es ging darum, dass ich es den Deutschen oder meinem Umfeld beweisen wollte. Also mir selber im Grunde beweisen wollte.
Was denken Sie denn, wenn Sie nicht so vielen Menschen mit Vorurteilen begegnet wären, die Ihren Widerstand herausgefordert haben? Wie würde da Ihr Leben heute aussehen?
Ja, diese Frage ist tatsächlich sehr theoretisch, weil mir so viel widerfahren ist, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, wenn ich davon 50 abziehen würde, dass mein Leben anders ausgesehen hätte.
Aber hätten Sie zum Beispiel die Entscheidung getroffen, Opernsänger zu werden? Das doch eher nicht.
Okay, das nicht, nein. Gesungen habe ich ja vorher schon, daher das durchaus, dass ich beim Gesang geblieben werde. Ich habe ja unter Pseudonym, habe ich 2004 für die Sporthilfe, Deutsche Sporthilfe, habe ich ja auf der Olympia-CD gesungen mit Xavier Naidoo und Sarah Brightman und all diesen ganzen Sängern. Und ich hatte auch ein Studio zu dieser Dancefloor-Zeit in Frankfurt war das damals, mit Sven Veth und Thorsten Fenslau und diese ganze, eben diese Techno- und Dancefloor-Szene. Ja, da hätte ich auch mein Geld machen können. Aber ich wollte tatsächlich Opernsänger werden, weil das kam mir zu klein vor, alles. Das war alles so Deutschland und ein bisschen Ibiza und zwei Diskotheken.
Jetzt haben Sie sich als Opernsänger aber doch auch auf das deutsche Fach konzentriert. Deutsches Liedgut, Oper, Wagner, also so deutschtümelnder, sage ich mal, und auch technisch schwieriger. Als Wagner geht's ja auch gar nicht mehr. Also was hat Sie denn da getrieben, sich dieses deutsche Fach zu wählen und dann als germanischer Held später auf der Bühne zu brillieren?
Zum Liedgut, ja, da bin ich gezwungen worden im Grunde durch das Studium. Erst müsste Lied singen, dann müsste die Stimme führen und wer ein Liedgut die Stimme gut führen kann und Labalababa, und der kann dann auch irgendwann schön Arien singen. Also das heißt, ich bin gezwungen worden. Die Liebe zum Liedgut kam viel, viel später. Also
aber die kam dann?
Sehr intensiv, aber nicht durch die Ausbildung, garantiert nicht durch die Art und Weise, wie man zum Liedgut geführt wird.
Was haben Sie da in diesem deutschen Liedgut gefunden, später selbst für sich, was Sie dazu gebracht hat, es zu lieben?
Es war der Text, der Inhalt und dann natürlich auch die Beschäftigung mit den Komponisten selber. Was waren das für Menschen? Wie haben die gelitten? Wieso haben sie diese Texte genommen? Wieso haben sie diese Texte vertont? Und da habe ich eine sehr intensive Parallele gesehen zu mir, also zu dem Außenseiter. Und fast jeder, der also von diesen Liedkomponisten, ist eigentlich ein Außenseiter gewesen. Der eine ist in der Klapse gelandet, der andere Selbstmord, also jeder, alles Außenseiter, die jetzt zur Hochkultur gehören und in irgendwelchen Bücherregalen von aalglatten Intellektuellen stehen.
Haben Sie denn auch in diesem deutschen Liedgut oder womöglich auch in der Romantik, Sie haben ja auch einen Film über die Romantik gemacht oder Philosophiestudium, ja, bei Habermas, haben Sie denn da auch in diesen Tiefen, in die Sie da vorgedrungen sind, haben Sie denn da möglicherweise auch was gefunden, was Sie versöhnt hat mit diesen negativen, diskriminierenden Erfahrungen in Deutschland?
Ja, dann müsste man ja Habermas oder auch die Komponisten, eben das Liedgut, die Kultur als deutsch betrachten. Wenn man, sagen wir mal, das schlechte Deutsche, was ich erfahren habe, dann ausgleichen müssten, aber das ist es ja nicht. Ein Habermas denkt ja nicht deutsch. Ein Schubert denkt ja auch nicht deutsch.
Europäisch.
Europäisch auch mehr, menschlich einfach, menschlich. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass Habermas von einer Flagge salutiert. Übrigens auch nicht von der kommunistischen, auch nicht von der russischen. Also vor gar keiner Flagge. Also ich glaube, wenn man so weit ist, dass man vor gar keiner Flagge mehr salutiert, dann hat man es geschafft.
Im Pressetext zu Ihrem Buch heißt es, Selçuk Kara macht sich auf die Suche nach einem Ort, der die Menschenverachtung nicht kennt. Haben Sie denn diesen Ort zwischenzeitlich gefunden?
Ja, im Norden von Deutschland, also Norddeutschland, auf meinem Plattbodenboot, oftmals alleine oder eben mit meiner kleinen Familie. Auch gestern gerade war ich wieder auf der Nordsee. Und das ist tatsächlich, man kann es Flucht nennen, aber ich empfinde es nicht als Flucht. Ich empfinde es tatsächlich als den Ort, den die Menschenverachtung nicht kennt. Also der Ort, wo ich im Grunde alleine leben kann und meine Ruhe habe. Und ja.
Also der Ort, den Sie sich selber dann auch geschaffen haben mit Ihrer Familie.
Genau. Wir wohnen schon in einem kleinen Ort, aber wir leben wirklich im Grunde nur in diesem Haus mit dem Garten und auf unserem Boot. Und doch sehr für uns, mit wenig Freunden. Und ja, das ist vielleicht eine spezielle Art. Quasi der nördlichste Türke Deutschlands. Es ist schon so, wenn ich mich trocken fallen lasse.
Der nördlichste Türke, also sehen Sie sich, also das, ich dachte, die Frage wäre vielleicht dann auch nicht angemessen oder auch schon eine Zumutung, aber sehen Sie sich jetzt doch mehr als Türke?
Überhaupt nicht. Flaggen gibt es nicht. Ich muss natürlich auch mal damit spielen, dass die Leute sagen, okay. Ja, da wird der Türke gesagt. Nein, es gibt es für mich wirklich nicht.
Inwieweit sind Ihnen denn Ihre türkischen Wurzeln wichtig? Haben Sie in der Türkei auch zum Beispiel Verwandte, mit denen Sie da noch in Kontakt sind?
Zu den Verwandten habe ich kaum noch Kontakt. Ich lebe aus meiner Erinnerung an meinen Großvater, hauptsächlich an sein Dorf. Also es war einfach so eine Almö-Stimmung dort. Und an dieses Bild erinnere ich mich gern. Ich möchte es nicht kaputt machen, indem ich jetzt dorthin fahre und mir die Häuser aus Backsteinen anschaue, die türkischen Migranten gebaut haben, die eben aus Deutschland zurückgegangen sind in das Dorf. Sondern ich will die Lehmhütten in Erinnerung behalten und Häuser ohne Strom und ohne Fernsehen, ohne Radio, ohne irgendwas. Einfach Esel, Kühe, Schafe, Hühner. Geräusche und dass man mit Sonnenaufgang aufsteht, Sonnenuntergang schlafen geht, das will ich in Erinnerung behalten. Und
das haben Sie auch sehr eindrucksvoll in Ihrem Buch beschrieben, wie Sie das als kleiner Junge erlebt haben, als Sie bei Ihrem Großvater eine ganze Weile auch zu Besuch waren, alleine, ne? Ohne Eltern.
Das war richtig schwer, gerade diese Szenen zu schreiben. Ich weiß nicht warum, also da gibt es eine Szene, wo ich einen Vogel mit einer Steinschleuder runterschieße. Und ich denke an diesen Vogel immer noch, das ist das Unfassbare. Und ich frage mich, ob dieser Vogel vielleicht dran schuld ist, dass ich so... Diese Mitleidskategorie ist bei mir sehr, sehr intensiv.
Sie hatten dann Mitleid mit diesem Vogel?
Das kam, als es zu spät war, als ich ihn abgeschossen hatte, als man mich verleitet hatte, im Grunde diesen Vogel abzuschießen. Im Grunde, wenn man jetzt von Terroristen spricht, ist es ja genauso. Die Leute werden verführt mit irgendwelchen Worten und tu das und das ist richtig und komm, wir gehen auf die Jagd, wir tun das und dann kommt man in so einen Rausch und dann tötet man. Und ich habe das im Kleinen gemacht. Ich bin dazu getrieben worden, diesen Vogel abzuschießen. Ich habe den Vogel abgeschossen. Und nachdem es zu spät war, als der Vogel runtergefallen ist, dieses Gefühl, ich spüre das genau, immer noch. Und das war das erste Mal, wo ich ein Tier getötet habe.
Das hat Ihnen dann leid getan und Ihr Großvater, meine ich mich zu erinnern, hat Ihnen aber geholfen in dieser Situation, das dann sich damit zu versöhnen.
Genau, bei dem Urlaub zuvor, also Jahre zuvor, haben wir Vogelstimmen imitiert. Er hat mir die Vögel erklärt, was das für ein Vogel ist, das, der Vogel. Und ich habe dann das Pfeifen gelernt. Also ich konnte unglaublich viele Vögel imitieren. Und eben bei dem nächsten Urlaub bin ich dann eben von einem, es war ein Verwandter, verleitet worden mit einer Steinschleuder, eben die Vögel, die ich noch mit meinem Großvater imitiert habe, geliebt habe, abzuschießen, als Beute zu sehen. Und dann kam mein Großvater und sagte, sinngemäß, sei nicht traurig, du musst einfach nur wieder die Sprache der Vögel lernen. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Manchmal passieren diese poetischen Dinge eben auch im Leben.
Und verbinden sich für Sie mit Ihrem Türkei-Bild, Ihrer Türkei-Erinnerung. Und jetzt heute in Ihrem Alltag, inwiefern leben Sie da noch Türkisches in Anführungszeichen? Oder Ihre Tochter wächst ja auch zweisprachig auf?
Begrenzt. Sie wächst zweisprachig auf, aber ich gebe mir nicht sonderlich Mühe.
Aber Ihnen ist es schon wichtig, dass Sie das vermitteln. Sie klammern es nicht ganz aus.
Gerade in dieser Phase ist das so schwer für mich, weil ich ja selber irgendwie, ich sage, es geht aber nicht um Türke oder nicht Türke, es geht darum, es ist eine Sprache, es ist eine Kultur. Wieso soll ich es verwerten, dass sie Türkisch kann und in Istanbul vielleicht irgendwann arbeitet oder irgendwo anders in der Türkei? Wieso soll Englisch wertvoller sein oder Französisch oder Spanisch als Türkisch? Ich denke eher so. Die Türkei ist genauso wenig in mir drin wie, wahrscheinlich genauso wenig wie in meinen Eltern. Mein Vater ist seit 60 Jahren in Deutschland, meine Mutter seit 50 Jahren. Ich bin 69 hier geboren. Und daher erinnere ich mich an die Türkei immer nur, wenn diese Katastrophen passieren. Meine Mutter kommt aus Gaziantep und da sind sind ja diese 54 Menschen gestorben, hauptsächlich Kinder. Gar nicht weit weg übrigens von der Wohnung meiner Mutter.
Wie geht's Ihnen denn insgesamt mit den Entwicklungen in der Türkei?
Es ist sehr, sehr schwer für mich. Ich habe das Gefühl, dass ich dazu etwas sagen muss. Im gleichen Atemzug sage ich, warum dann eigentlich ich? Das ist, Sie sehen, was ich meine. Ich habe ja vorhin das ausgeführt mit nicht in Flaggenkategorien zu denken und mich der Sache zu entziehen. Aber natürlich muss man was dazu sagen. Bloß würde ich gerne etwas dazu sagen als Nicht-Türke, also als Außenstehender. Aber sobald ich etwas darüber sage, sage ich es als Türke. Ich kann nur sagen, dass die Türkei, auch die Demokratie, wenn man sich die Geschichte anschaut, immer an bestimmten Persönlichkeiten orientiert war. Demirel, Ecevit, der Herr, den wir jetzt haben. Das endet meistens, wenn es diese Menschen nicht mehr gibt. Dann wird alles wieder komplett neu geordnet. Und schlimm ist einfach nur die dazwischen sterben. Das ist eben im Rückblick, man sagt, warum habe ich mich für die Flagge aufgegeben? Wieso habe ich mein Leben riskiert? Oder warum habe ich mein Kind geopfert? Es ist traurig, was gerade in der Türkei passiert. Es ist traurig, aber nicht nur die Schuld der Türken, nur so nebenbei.
Sie haben im März diesen Jahres Ihre Autobiografie veröffentlicht. Die hat große mediale Aufmerksamkeit erfahren, ist auch schnell in die Spiegel-Bestenliste gekommen. Vorher auf der Bühne haben Sie ja eine Rolle verkörpert als Opernsänger, jetzt geht es um Sie. Wie nutzen Sie jetzt diese mediale Aufmerksamkeit, um sich für das einzusetzen, was Ihnen wichtig ist?
Ich versuche zu erläutern, dass mein Buch eigentlich gar keine Autobiografie ist, vielmehr ein Zeitzeugendokument. Ich versuche genau zu beschreiben, wie Deutschland auf diesen Türken wirkt, in diesen verschiedenen Gesellschaftsschichten und wie dieser Türke darauf reagiert. Ich sage jetzt mal mit Absicht der Türke. Und ja, ich glaube, jetzt lehne ich mich weit raus, dass so etwas noch nicht geschrieben worden ist, weil ich der Einzige bin, der einzige Türke, der in einer Hochburg der Neonazis aufgewachsen ist und befreundet war mit den Kindern der Neonazis. Bis sie irgendwann zu den größten Agitatoren der Naziszene wurden. Im Opernbereich genauso. Wie ich höre ja nicht nur Wagner, sondern ich singe Wagner, ich singe Hagen, ich erschlage Siegfried, ich singe das, von dem man sagt, das ist das Komplizierteste, die absolute Opernhochkultur, deutsch-deutscher geht's gar nicht mehr. Das heißt, ich bin drin und kann es definitiv am besten beschreiben. Und das ist das Besondere an diesem Buch. Das haben aber viele Leute leider nicht erkannt. Die Leute sehen doch immer noch so eine Rocky-Geschichte in dem Buch. Und das ist das Buch überhaupt nicht. Und ich
Eine Rocky-Geschichte, Sie meinen diesen Boxer.
Der Boxer Rocky. Bekommt seine Chance an die Hochschule zu kommen, an diese Chance, seine zur Weltmeisterschaft zu kommen. Im Grunde wird er, durch Glück kommt er in eine Situation, wo er durch einen guten Kampf, durch eine Aufnahmeprüfung, durch einen Schlag, durch einen bestimmten Ton, in eine bestimmte Liga, in die Weltklasse kommt, also Weltmeister wird. Also ich bin jetzt Weltmeister, weil ich Hagen singe mit den berühmtesten Wagner-Sängern, mit tollen Orchestern. So, wenn man es übersetzt eben. Das ist es aber gar nicht. Dieses Buch ist das überhaupt nicht.
Was
überhaupt
ist denn nicht. Das Buch? Was möchten Sie denn mit diesem Buch ausdrücken?
Dieses Buch soll die Augen öffnen, wie jämmerlich es ist, in Kategorien zu denken wie Flagge, Nation, Religion, dass man so nur das Leben, die Seele eines Kindes kaputt macht. Dass all das, was wir für die Attribute einer Flagge, einer Nation halten, dass das entweder etwas Internationales ist, also etwas Menschliches ist, von Menschen geschaffen, für Menschen und nicht von einem Deutschen für einen Deutschen, oder dass man eben begreift, dass das gar nicht so wertig ist. Ich habe versucht, es in diesem eigentlich durch das Buch auch zu relativieren, aber ich wollte ja keine Metatexte schreiben. Das ist so zu verstehen und das habe ich das und es ist so etwas ist das ja gar nicht.
Sie haben es sogar zusätzlich noch literarisch eingekleidet.
Ja, übrigens in der Form der Arie, der Goldberg-Variation. Das ist schon so, dass ich das nicht durchgehalten hätte. Wenn ich das Buch ganz nüchtern geschrieben hätte, hätte ich es nicht durchgehalten. Ich habe auch alles wieder hervorgekramt und aus den Erinnerungen und da sind ja auch sehr persönliche Dinge dabei.
Schmerzt das noch sehr, wenn Sie zurückdenken an diese Geschichten aus der Jugend?
Ja, wissen Sie, das ist schon, ich meine, ich habe einen Film über die Shoah gemacht, das hat keiner begriffen, warum ich einen Film als türkischstämmig über die Shoah mache, der jetzt wirklich überall alle Preise gewinnt. Mein Kindheitserlebnis, das Wichtigste war, dass ich einen Film gesehen habe über den Holocaust. Ich dachte, das ist ein Charlie Chaplin-Film, auf einmal laufen da irgendwelche Leute in Schlafanzügen durchs Bild und dann sind vor mir irgendwelche Kofferberge, Brillenberge und dann ein weiß-grauer Berg, der sich dann entpuppt als Menschenberg und das als Neunjähriger. Das hat mich beeinflusst, mein ganzes Leben. Und sich dann nochmal komplett daran zu erinnern, das ist ja unbewusst in mir drin. Deswegen habe ich einen Film über die Shoah gemacht und beschäftige mich so intensiv damit. Die Shoah kommt in diesem Buch so intensiv vor, so intensiv. Ein Beispiel aus dem Buch. Es geht um eine Reise nach Amerika mit den Münchner Philharmonikern. Ich bin mit den Münchner Philharmonikern mit meinem Lehrer mitgereist. Eine Konzerttournee unter Savalisch, Ariadne auf Naxos. Wir waren in Philadelphia und auch in der Carnegie Hall und die haben der deutschen Sprache gelauscht, die Amerikaner. Sie waren begeistert. Manche haben die Texte mitgesprochen. Also die Sprache wurde aufgenommen als Halsbringer, als Hochkultur. Wenige Tage drauf bin ich mit meinem Lehrer sind wir nach Chinatown gegangen. Und weil ich niemals in diesen 10 Jahren ihm auch nur einen Pfennig bezahlt habe, wollte ich ihm etwas ganz Bedeutendes kaufen, einen Brillanten. Da sind wir in einen Juwelierladen reingegangen, da war ein orthodoxer Jude. Der war sehr freundlich, wir haben uns freundlich Englisch unterhalten. Als mein Lehrer dann sagte, was machen wir hier? Wieso willst du dann irgendwie, was hast du denn vor? Ist dieser Mensch erstarrt vor der deutschen Sprache? Er konnte sich nicht mehr bewegen. Das heißt, ich habe dann auch aufgeklärt, wer dieser Mensch war. Er kam aus Lodz, hat die ganze Familie verloren und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe innerhalb von wenigen Seiten darstellen können, wie die deutsche Sprache ganz weit weg, weit, weit weg von Deutschland wirkt. Einmal als Hochkultursprache und dann als extremst tödlichste Sprache auf Erden. Im Grunde beschreibe ich meiner Tochter, dass ich in einem Land aufgewachsen bin, wo ich das Gefühl hatte, dass ich umgeben bin von Mördern. Verstehe dein Vater, warum er so geworden ist, wie er ist. Der Gedanke, dass ich in einem Land lebe, wo 6-7 Millionen Menschen umgebracht worden sind. Das hat mein ganzes Leben geprägt. Wie geht so etwas? Und das geht nicht gegen Deutschland. Es geht darum, wie kann eine solche Unmenschlichkeit passieren? Wie geht das? Und das ist meine Aufgabe vielleicht, die Augen zu öffnen und zu sagen, das passiert aus einem Wahn heraus, aus einem Nationalwahn heraus, aus Fallen heraus mit Kultur. Und dass man sein Land immer hervorhebt, deutscher Hochkultur, italienischer Hochkultur, der japanischen Hochkultur, die türkische Hochkultur, die griechische Hochkultur, labarababa.
Wenn Sie jetzt die aktuellen Entwicklungen sehen mit der AfD, dann könnte ich mir vorstellen, dass Ihnen das auch wieder einen Schauer über den Rücken jagt, oder?
Ist doch genau das. Mit wem setzt sich dann die Frau Petri zusammen? Mit wem zeigt sie sich denn in Holland? Mit wem zeigt sie sich denn in Italien und in Frankreich? Die tun sich doch irgendwann zusammen. Das Ziel ist doch, dieses faschistoide Band über die ganze Welt zu ziehen. Das, was der AfD fehlt im Augenblick, ist eine Menge Geld. Wenn die das Geld hätten, was die Österreicher zur Verfügung haben, ein Herr Stache und sein Vorgänger, der ein bisschen schlecht Auto gefahren ist. Mal gucken, woher die Gelder gekommen sind. Warum hatten die auf einmal Geld? Wie sind die an die Macht gekommen? Was ist in Frankreich los? Wieso ist Frankreich da, wo es jetzt ist? Mit welchen Geldern wurden die Dinge finanziert für Frau Le Pen? Wie hat das alles angefangen? Wer hat ein Interesse daran? Das sind diese Fragen. Stattdessen sitzen sie da und unterhalten sich über irgendwelche bescheuerten Kopfbedeckungen.
Sehen Sie sich mehr als Fragensteller und Aufdecker, als jemand, der positive Gegenbilder entwirft?
Mein ganzes Wirken, wenn ich es schaffen sollte, ist, dass am Ende üblich bleibt, dass die Leute sagen, ich bin ein Individuum. Punkt. Alles, was ich denke, denke ich von mir aus. Ohne irgendwelche Sachzwänge, ohne irgendwelche Seilschaften, ohne ich bin Rotarier, ich bin Laien, ich bin Burschenschaftler, ich bin bei den Wiener Sängerknaben, was auch eine Burschenschaft ist. Ich bin kein Freimaurer, die echten und falschen Freimaurer, die kleinen und großen und was auch immer. Ich bin nicht in einer Redaktion, ich bin nicht beim WDR, beim NDR, ich bin nicht beim öffentlich-rechtlichen Sender, ich bin kein Deutscher, ich bin frei, ganz frei. Zurücktreten, gucken. Was ist los? Was passiert hier gerade? Ist das menschlich? Sind die Äußerungen menschlich, wenn ein de Maizière sagt, wir müssen die Bilder jetzt aushalten, aber wir müssen jetzt erstmal durch. Also wir müssen, um es mal bildlich darzustellen, es aushalten, dass ersoffene Kinder am Strand von Griechenland liegen. Das ist nicht zu Deutschland bekennen. Er bekennt sich nicht zu den Grundwerten. Ein Herr Kurz in Österreich, der demnächst, das garantiere ich Ihnen, durch die FPÖ zum Präsidenten werden wird. Die sollen es lernen, was Menschenwürde ist und mir nicht erklären und von mir verlangen, dass ich mich bekenne. Jeder weiß, wie er leben will und jeder weiß, wie sein Gegenüber am liebsten leben will. Individuum sein.
Also, dass man Mensch ist.
Dass man ein Mensch ist und dafür die Kultur nutzen, dafür die in Theater gehen, dafür Theaterstücke sehen, in Menschen sehen, wie andere Menschen spielen, Mitleid spüren, Mitleid erfahren, dass jeder Satz von einem de Maizière, ich nehme ihn als Archetypen jetzt, der sagt, die Bilder müssen wir ertragen, dass man sagt, ich kann diese Bilder nicht ertragen. Denn die Hochkultur, die deutsche, nehmen wir jetzt mal die deutsche Hochkultur in den deutschen Theatern, hat mich so sensibilisiert, dass ich das nicht ertragen kann. Das ist die Aufgabe der Kultur. Wenn sie den Menschen durchlässiger macht, sensibler macht, alles andere ist wertlos.
Sie sagten einmal, Sie haben 10 Leben. Nach einem Bühnenunfall haben Sie Ihre Opernkarriere aufgegeben und sind dann Buch- und Theaterautor geworden und Sie haben eindrucksvolle, preisgekrönte Filme gemacht. Davor waren Sie auch als Sportler, Kampfsportler und Tänzer erfolgreich. Welches Leben wird Selçuk Karah in Zukunft leben und wo?
Ich werde am Meer oder wenigstens an einem See leben, ganz sicher am Wasser leben, das ganz, ganz sicher. Und ich werde als Regisseur leben, als Drehbuchautor, als Autorenfilmer. Das wird meine Zukunft sein. Ich werde mich vom Gesang komplett lösen. Da habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen und auch eigentlich über die Jahre hinweg vorbereitet. Viele Leute wussten ja gar nicht, dass ich Filme mache, auch aus meinem engsten Umfeld nicht. Jetzt ist es raus, nachdem ich tatsächlich so viele Preise gewonnen habe. Ich werde in der nächsten Zeit 2 Kinofilme drehen und worauf ich mich besonders freue, ist, ich werde das Brecht-Festival in Augsburg eröffnen mit der Maßnahme, mit einer hervorragenden Besetzung, die ich aber noch nicht kundtun darf. Und ja, ich glaube, dass das wird mein Leben sein, dass ich schreibe, Drehbücher schreibe, vielleicht auch noch mal ein Buch schreibe, Theaterstücke schreibe und als Autorenfilme und als Theater-Opernregisseur auch dann arbeite und wirken kann, direkter wirken kann, mehr als Opernsänger, ohne das abzuwerten, einfach nur direkter.
Wir sind jetzt am Ende unseres Interviews angelangt, Herr Karah, aber ich würde Sie doch zu gerne auch noch singen hören und sicher sind auch unsere Hörer gespannt auf Ihre Stimme. Wären Sie wohl so nett?
Ja, gerne singe ich Ihnen etwas vor. Bloß würde ich heute, glaube ich, gerne etwas meiner Tochter singen, und zwar Summertime. Das habe ich bei ihrer Geburt gesungen. Vielleicht gefällt es ja. Oh, summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the curtain is high. Although your daddy is rich, and your ma is good looking. So hush, little baby. Don't you cry. So hush, little baby. Do won't you? Do won't you cry?
Türke, aber trotzdem intelligent. Mit dem Opernsänger Selçuk Kara und über die mehr oder weniger versteckten Rassismen, die er erlebt hat, sprach Petra Stahlbus. Das Buch von Kara, Türke, aber trotzdem intelligent, ist im Verlag Edel Germany erschienen und kostet gebunden 14,95 Euro.